Ja, ich mache ein bisschen Fortsetzung heute über das tausendjährige Reich. Wir hatten damit angefangen, wenn ihr euch noch erinnert, ist schon ein bisschen her. Ich lese einen Text aus Jesaja 2, Vers 2 bis 4, Kennzeichen des tausendjährigen Reiches Jesu Christi. Und es wird geschehen, hoppla, dann warte ich noch einen Moment. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Haus des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Amen. Ja, das wünschen wir uns für heute, aber es ist noch nicht, ja, so weit sind wir noch nicht, aber das wird eine schöne Zeit werden. Bei der ersten Betrachtung über den Beginn des tausendjährigen Reiches haben wir das gesehen, dass zahlreiche Weissagungen über dieses Friedensreich, die es im Alten Testament gibt. Eine dieser Aussagen ist der heutige Text aus Jesaja, den wir eben gehört haben. Wir haben auch einiges am letzten Mal aus Offenbarung 20 und anderen Bibelstellen gefunden und die Ereignisse betrachtet, die zu Beginn des tausendjährigen Reiches stattfinden. Ich möchte sie einfach nochmal wiederholen. Es sind 7 Ereignisse. Und das erste, Jesus Christus wird für alle sichtbar auf die Erde wiederkommen. Und zwar nicht mehr als Kind in der Krippe, sondern in großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels. In seiner Endzeitrede, Matthäus 24, spricht Jesus selbst davon. Zweitens, der wiederkommende Christus wird der Herrschaft des Antichristen und des falschen Propheten ein Ende setzen. Das können wir in Offenbarung 19 nachlesen. Drittens, er kommt seinem Volk Israel zu Hilfe und befreit sie aus der Bedrängnis durch das Heer des Antichristen. Das wird wahrscheinlich ein Millionenheer sein. Dann wird der Überrest Israels Jesus als Messias erkennen, annehmen und anbeten. Viertens, Satan wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches dann gebunden und in den Abgrund geworfen. Der Abgrund ist das vorübergehende Gefängnis für die gefallenen Engel und Satan wird dort für 1000 Jahre eingesperrt, so lange wie das tausendjährige Reich sein wird. Er ist dann erst einmal aus dem Verkehr gezogen. Das fünfte, die erste Auferstehung, findet ihren Abschluss. Bei der Entrückung der Gläubigen, Lebende und Tote, bekamen sie den neuen Auferstehungsleib. Nun gibt es aber in der großen Trübsal Überwinder und Märtyrer, und sie erstehen nun auch auf, und das ist der Abschluss der ersten Auferstehung, die findet in 2 Etappen statt am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und sechstens, zu Beginn dieses Reiches erfolgt ein Gericht über Israel, wo sich entscheidet, wer in das messianische Reich eingehen darf. Das steht in Hesekiel 20. Hier geht es nicht um die, die in Israel schon sind und bedrängt wurden durch das Heer des Antichristen, sondern es findet eine zweite Sammlung statt Israels aus allen Nationen. Und diese Zerstreuten, die werden vom Herrn, ja, geprüft, ob sie an diesem Reich teilnehmen dürfen. Siebtens gibt es ein Völkergericht. Beim Erscheinen Jesu im tausendjährigen Reich werden alle Überlebenden auf Erden gerichtet, die Toten dagegen kommen ins jüngste Gericht. Die Überlebenden, es wird noch viele geben, die nicht in dieser großen Schlacht umkommen, sondern ja aus den Nationen sich an diesem Krieg nicht beteiligt haben. Wichtige Punkte bei diesem Gericht werden sein, einmal das Verhalten Israel gegenüber und auch gegenüber Jesus. Und die so ausgewählten Menschen werden dann in Fleisch und Blut auf der Erde im tausendjährigen Reich weiterleben. Nun weist das tausendjährige Reich viele Kennzeichen auf, und darüber wollen wir heute im Wesentlichen nachdenken. Im tausendjährigen Reich wird Jesus seinen wunderbaren Plan ausführen, den er von jeher mit der Menschheit hatte. Er will seine ganze Güte in Fülle offenbaren. Die Bibel beschreibt in verschiedenen Auswirkungen diese Güte im messianischen Reich. Und das Erste, was wir finden, es ist ein Reich, in dem Gerechtigkeit wohnt. Heute triumphiert oft Sünde und Ungerechtigkeit, und sie macht das Erdendasein schwierig. Jesus wird das im tausendjährigen Reich ändern. In Psalm 15, 1 bis 5 oder auch im Psalm 24, 3 bis 6 wird über dieses gerechte Verhalten und Leben eines Bürgers im Reich, in diesem Reich, das tausend Jahre dauert, beschrieben. Dort ist die Rede von rechtschaffen wandeln, Gerechtigkeit üben, Wahrheit reden in seinem Herzen. Das klingt vielleicht komisch, aber oft sind ja erstmal die Gedanken des Herzens, die dann ausgesprochen werden, was da manchmal so rumschwebt oder uns bewegt. Das geht dann irgendwann auch über die Zunge. Und dann geht es darum, dass wir mit der Zunge nicht verleumden, dem Gefährten kein Übel tun, keine Schmähung auf den Nächsten bringen. Wie oft wird über den einen oder anderen geschimpft, die Regierung ist schuld oder dieser oder jener. Ja, die machen sicher nicht alles richtig, aber wir auch nicht. Und wenn ja Gott nicht Gnade geben würde, wo wären wir? Das muss man immer wieder bedenken. Schließlich wird die Aufforderung gelten, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und den zu ehren, der Gott fürchtet, und nicht den Gottlosen. Manchmal werden die Menschen verehrt, ja, die eine Rolle spielen, vielleicht auch die reich sind oder was auch immer Menschen anzieht. Aber das Wichtigste ist, wie ist der Mensch wirklich? Ist er angebunden an Gott? Hat er eine Beziehung? Das wird sich dann nämlich zeigen in dem, wie wir uns verhalten, wie wir, was wir tun. Die Gerechtigkeit wird sich zeigen, dass ein Eid gehalten wird, kein Wucherzins genommen wird. All das steht in diesen Versen, in den Psalmen. kein Bestechungsgeld gegen Unschuldige angenommen. Wie oft wird da auch manipuliert und hin und her geschoben in unserer Zeit. Das alles wird es im Reich Jesu Christi dann nicht mehr geben. Ich glaube, wir holen tief Luft und freuen uns, dass das einmal so sein wird. Es wird ein Reich weltweiten Friedens sein. Wenn zwischen den Völkern Unstimmigkeiten sind und entstanden sind, dann wird das nicht mehr durch Kriege geregelt und kriegerische Auseinandersetzungen wie heute. Wir sehen das an allen Ecken und Enden, auch in Afghanistan im Moment. Da wieder, wir sehen die vielen Erdbeben, das ist natürlich was anderes noch, aber auch da gibt es viel Not und all das, diese ganzen Unstimmigkeiten der Völker, werden dann geregelt durch das Wort und die Weisung Jesu Christi von Jerusalem. Das Haus des Gottes Jakobs, zum Berg des Herrn also, dass er auf uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Diese Verse hier zeigen das sehr deutlich. Sie werden kommen und Belehrung empfangen über den richtigen Weg und er wird Recht sprechen. Und die Waffen werden, ja, man wundert sich vielleicht, dass hier steht Speere und dieses und jenes, aber auch die modernen Waffen, die es gibt, werden nicht mehr angefertigt werden, sondern diese Materialien werden gebraucht werden, um sie zu Gebrauchsgegenständen umzuformen. Und das Schönste, die Menschen lernen das Kriegshandwerk und die Waffen zu gebrauchen nicht mehr. Welch eine Zeit. Drittens, weltweiter Friede und Erneuerung dehnen sich auch auf das Tierreich aus. Alle Tiere werden wieder in den Stand wie im Garten Eden zurückversetzt, werden sich von Pflanzen ernähren und nicht einander fressen. Wir sehen das ja immer wieder, auch heute. In Jesaja 11, 6 bis 8 schreibt Jesaja von dieser Zeit, und da heißt es, und der Wolf wird beim Lamm weilen. Stellen wir uns das mal vor, Wolf und Schaf. Und der Leopard beim Böckchen, das ist wohl ein Ziegenböckchen gemeint. Lagern, die werden miteinander zusammen liegen, schlafen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben, also hüten. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Gras, Stroh, Heu, hier steht Stroh, fressen. Wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Viper, also der Schlange, und seine Hand ausstrecken in die Höhle der Otter, also Giftschlangen. Wir sehen hier, welch ein Friede auch dann in die Tierwelt einziehen wird. Viertens, im tausendjährigen Reich wird manches eine Erneuerung erfahren, manches wird aber auch noch bestehen bleiben. Es ist noch nicht der neue Himmel und die neue Erde. Das kommt danach. Und dieser Akt der Erneuerung wird von Gott selbst durchgeführt. Wir haben einiges schon gehört. Friede im Tierreich. Wegnahme von Krankheit. Ezekiel 34, 16 können wir das nachlesen. Manches aus der alten Schöpfungsordnung wird noch weiter bestehen, aber viel Neues wird hinzukommen. Das heißt, der Tod ist noch nicht völlig aufgehoben, aber es wird keine Frühsterblichkeit mehr geben, dass Säuglinge ja ein paar Tage leben oder gleich nach der Geburt sterben. Jeder wird ein gewisses Mindestalter erreichen, das steht Jesaja 65. In Vers 20 lesen wir, und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Jeder wird mindestens 100 Jahre am Leben bleiben. Die meisten werden die 1000 Jahre sogar erleben. Und wir wissen das am Anfang, wenn wir Methusalem nehmen oder andere, die sehr alt geworden sind, dann war das damals auch schon so. In Jesaja 65 lesen wir, denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Offenbar gibt es solch frühes Sterben nur für Ungläubige oder für Menschen, die sich gegen Gott, gegen Jesus Christus und seine Herrschaft auflehnen. Nun mögen wir vielleicht stutzen und sagen, woher kommen dann plötzlich wieder die Ungläubigen? Nun, zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden alle noch lebenden Menschen, Juden und Heiden, die übrig geblieben sind, nach Gott fragen und auch an Gott glauben. Aber im Laufe der Zeit, das sind ja normale Menschen, werden ihnen Kinder geboren. Und wir wissen das heute auch, Kinder sind nicht automatisch gläubig. Das wird nicht mit der Muttermilch vererbt oder weitergegeben. Jeder muss da selbst seine Entscheidung treffen. Und diese durch die leibliche Geburt hinzugekommenen Menschen werden ja etwas von der Erbsünde auch noch in sich tragen, und sie werden eine Wiedergeburt brauchen. Obwohl Satan in Verbannung ist, kann sich die sündige Natur gegen Gott auflehnen. Und diese Menschen haben dann eine gewisse Zeit zur Umkehr. 100 Jahre sind ja nicht gerade wenig. Keiner von uns hat das schon erreicht. Und wir wissen auch nicht, ob wir es erreichen werden, aber hier ist das eine Grenze, praktisch als wenn man heute jung stirbt. Und diese Zeit, die die Menschen dann haben, dient dazu, dass sie sich Christus unterstellen, dass sie ihn annehmen, sich nicht gegen ihn auflehnen. Sie haben eine gewisse Zeit, sich zu entscheiden und umzukehren. Tun sie das nicht, dann werden sie spätestens im Alter von 100 Jahren sterben, wie wir hier gelesen haben. Es handelt sich aber um Menschen, die dann zum ersten Mal leben und nicht Anteil hatten an der ersten Auferstehung. Wer zur ersten Auferstehung gelangt ist, über den hat der Tod, der irdische Tod, und der zweite Tod im Feuersee keine Macht. Offenbarung 20,6. Die Auflehnung gegen die Herrschaft Jesu findet, wenn überhaupt, nur unter Menschen statt, die ihr Leben erstmalig im tausendjährigen Reich, ihr irdisches Leben, haben werden. Fünftens, im Reich, tausendjährigen Reich, werden Glück und materieller Wohlstand in einem ungeahnten Ausmaß herrschen. Und wieder lesen wir in Jesaja darüber, 21 bis 24. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Also nicht einer baut ein Haus und dann stirbt er plötzlich und hat nichts mehr davon. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und nicht zum jähen Tod werden sie Kinder zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn, und ihre Sprosslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Das vergebliche Mühen wird vom Segen des Herrn abgelöst werden. Und das spiegelt sich dann auch im Gebetsleben wider. Wir wünschen uns das manchmal. Wir haben um etwas gebeten und dann trifft es auch gleich ein. Nein, wir müssen manchmal auch ganz schön warten, Geduld haben, dranbleiben und dem Herrn einfach vertrauen. Aber hier ist von schnellen Gebetserhörungen gesprochen. Hier ist sogar gesagt, dass wir das Anliegen vielleicht noch gar nicht formuliert und ausgesprochen haben und schon wird Gott geben. Also ein wunderbarer Segen. Das Sechste: Im tausendjährigen Reich wird der Fluch von der Schöpfung genommen. Ich habe schon erwähnt, das mühevollen sich abquälen wird ein Ende haben. Ich glaube, Adam und Eva haben sich auch nicht sehr angestrengt im Paradies. Sie haben zwar den Tieren einen Namen gegeben, aber ich glaube, das war nicht so schweißtreibend und schwer. In Jesaja 41, 18, 19 lesen wir darüber: Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Wir wissen, dass heute immer wieder vieles versteppt, viele Gegenden auch austrocknen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten, Olivenbäume, werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander. Hier sehen wir die Veränderung auf der Erde und es wird keine Öde oder Unfruchtbarkeit mehr geben. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Heide sehr sandig ist und es schon fruchtbarere Gegenden gibt, mit Lehm und auch mehr Bewässerung, Grundwasser spielt eine Rolle und so weiter. In Jesaja 55, 13 wird das noch ergänzt: Statt der Dornensträucher werden Wachalderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Wie war der Fluch? Der Acker wird Dornen und Disteln tragen. Er wird mit Mühe seinen Ertrag geben. Es ist eine schweißtreibende Sache, die da dem Adam nach dem Sündenfall verheißen wurde. Das wird von der Erde genommen werden. Ich liebe die Zahl 7 und somit ist auch im tausendjährigen Reich wird es eine ungeahnte Fruchtbarkeit geben, also nicht nur der Fluch weggenommen, sondern das Gegenteil, es wird fruchtbar werden. Und es wird sogar klimatische Veränderungen geben. In Amos 9, 13, mal ein anderer Prophet, heißt es: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Saat und Ernte rücken dicht aneinander. Also kaum ist der Same gesät, Schon kann man mähen. Auch das können wir uns noch nicht so richtig vorstellen. Aber so steht es hier. Es steht auch da, dass das Licht der Sonne und des Mondes verstärkt werden wird. Jesaja 30, 26, wer das nachlesen will. Nun denken wir, naja, dann wird's aber heiß. Nein, da geht es um Helligkeit, nicht um Verstärkung der Hitze. Wie Gott das macht, weiß ich nicht, aber er wird eine Möglichkeit haben. Vielleicht gibt's dann auch Wolken davor oder was auch immer. Vor allen Dingen aber wird Jesus im tausendjährigen Reich als König und Herr über die Erde herrschen. Das ist eigentlich die Hauptverheißung. Wir hatten schon in der ersten Betrachtung die Frage gestellt, weshalb ist so ein tausendjähriges Reich denn überhaupt noch notwendig? Es ist so, kommt uns so wie dazwischen geschoben vor, bevor der neue Himmel und die neue Erde dann kommen. Himmel und Erde werden ja vergehen und einer Neuschöpfung Platz machen. Die Antwort ist eine dreifache. Denn zum einen hat Gott seinen Plan, auf Erden ein Paradies zu schaffen, nie aufgegeben. Er hat ihn zurückgestellt wegen des Sündenfalls, aber nie aufgegeben. Ein zweiter Grund: die vielen Verheißungen im Alten Testament für ein messianisches Friedensreich. Und der dritte Grund: Gott beweist, dass er sichtbar diese Erde regieren wird. Das finden wir in Psalm 24, 1 und 2. Des Herrn ist die Erde, der Erdkreis und die darauf wohnen, heißt es da. Das ist zwar auch jetzt schon der Fall, aber dass es sichtbar wird, so wie im tausendjährigen Reich, das ist noch nicht der Fall. Wer die Evangelien aufmerksam liest, wird entdecken, dass Jesus sehr oft vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel spricht. Und Johannes der Täufer und auch Jesus verkündigen die Botschaft, zum Beispiel Matthäus 3, Vers 2 oder Vers 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder denken wir an die sieben Himmelreichsgleichnisse, von denen Jesus im 13. Kapitel von Matthäus spricht. Diese Aussagen machen deutlich, dass das Reich Gottes oder das Reich der Himmel vor allem Herrschaft bedeutet, Gottes Herrschaft. Gott hatte ja den Menschen zu Beginn als Herrscher über seine Schöpfung gesetzt. Psalm 8, Vers 5 und 7: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Das ist natürlich auch eine Vorschattung auf Christus selbst. Durch den Sündenfall aber verlor Adam seine gottgegebene Stellung und er wurde zum Sklaven der Sünde. Und Satan gewann dadurch Einfluss über die Erde, so dass er in 2. Korinther 4, 4 als Gott dieser Welt bezeichnet wird. Und er besaß später die Frechheit, Jesus die Reiche bei der Versuchungsgeschichte der Welt anzubieten, Matthäus 4. Wie wir deutlich erkennen können, treibt Satan sein Unwesen bis heute in den Reichen dieser Welt. Wir sehen das an den Großspurigkeiten der Herrscher und ihren Machtansprüchen. Wir sehen an dem Hass der Völker untereinander, gerade jetzt auch in Sachen Israel und die Moslems ringsrum. Wir sehen das an Kriegen und wir sehen das an vieler Ungerechtigkeit. die Menschen entscheiden zwar ihr Handeln selber, aber sie werden auch angestachelt. Da ist etwas, was sie, ja, was ihr ihnen diese falschen Gedanken, diesen Hass, diese Ungerechtigkeit ins Herz gibt. Und da ist der Feind richtig dabei, das anzustacheln. Und er wird es einst auf die Spitze treiben durch die Weltherrschaft des Antichristen. Die dauert zwar nicht lange, aber sie wird trotzdem sehr intensiv sein. Aber unser Gott lässt sich das Ruder der Herrschaft nicht aus der Hand nehmen, auch nicht die Herrschaft in dieser Welt. Gottes Antwort darauf lesen wir in Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Diese Königsherrschaft begann zunächst oder hatte eine Vorläufigkeit in der Erwählung Israels als sein Volk, sein Augapfel. Durch diese Erwählung, ja, Israel hat da manchmal auch gedacht, wir sind was Besonderes. Aber im Grunde sollten sie ein Mustervolk sein und auf Gott hinweisen. Und die anderen Völker sollten durch ihr Leben und Sein, ja, ihn kennenlernen. Das ist aber nur sehr bruchstückhaft geschehen. Viele der messianischen Verheißungen stehen daher noch aus. Und sie beziehen sich immer wieder auf ein Königtum aus Davids Stamm. Deshalb waren die Juden zur Zeit Jesu auch sehr darauf ausgerichtet und fixiert, der Messias muss ein irdisches Reich errichten. Er muss die Römer verjagen. Er muss uns Freiheit verschaffen. Aber das war nicht die Aufgabe von Jesus bei seinem ersten Kommen. Kein irdisches Reich, sondern er wollte sie befreien von ihren Sünden, von der Sklaverei der Sünde und dass sie an ihn glauben. Und dadurch wird zunächst einmal das Reich der Himmel im Herzen der Menschen aufgerichtet. So wie der Geist Gottes unsere Herzen erreicht, fängt dort der Himmel an. Ich habe im Moment einige Probleme mit meiner rechten Hand, das kribbelt und ich muss auch operiert werden demnächst. Und manchmal ist das besonders schlimm nachts. Dann stehe ich auf und lese meine Bibel. Und ich muss sagen, sehr oft, wenn ich dann mich wieder zu Bett lege, dann ist die Hand wieder gut eine Weile. Dann habe ich tiefe Freude. Weil einfach die Beschäftigung mit Gottes Wort uns froh macht, uns segnet. Er ist nämlich auch dann gegenwärtig und beschenkt dich. Und manchmal, ja, ich glaube, ich habe es euch auch schon erzählt, ich habe das seit meiner Kindheit, dass immer wieder mal so ein Schwung von Freude kommt und ich gar nicht weiß, warum. Und meine Mutter hatte mir das damals, als ich noch sehr jung war, erklärt, Jesus freut sich über dich. Und das gibt er dir weiter. Ja, und das ist irgendwie immer wieder mal, es kommt nicht jeden Tag, aber doch immer wieder mal, wenn ich sein Wort betrachte, wenn ich so eine Ausarbeitung mache oder was auch immer, dann ja, spüre ich manchmal so diese starke Nähe und Gegenwart Gottes. So hat Jesus dann auch zu den Menschen damals gesagt, Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wir können das in Lukas 17, 21 lesen. Er will im Herzen von Menschen sein Reich zunächst aufrichten. Und die sichtbare Herrschaft Gottes unter den Völkern, die steht noch aus und wird erst im tausendjährigen Reich, wenn Jesus auf die Erde wiederkommt, ja, sichtbar werden. Dann wird die Herrschaft Satans und des Antichristens über die Völker beendet sein. Und auch Israel wird in seine frühere Berufung im vollen Sinne hineinkommen und Missionsvolk der Erde werden. Das heißt, sie werden missionieren. Weisung wird ausgehen von Zion, genau. Sie werden auch an einem einzigen Tag Jesus als ihren Messias und Herrn erkennen, nämlich in dieser Bedrängnis, wenn er sie rettet, werden sie sich zu ihm kehren, alle, die dann im Land sind. Und von den anderen habe ich vorhin gesagt, sie werden aus der Zerstreuung in einer zweiten Welle der Rückkehr nach Israel kommen, von Gott gerufen aus allen Ecken und Kanten. Und dann wird er allerdings auch entscheiden, welche würdig sind, in diesem Reich zu leben. Das ist dann das Gericht. Es ist diese Zuwendung aller Juden, die dann an einem Tag sich Christus zuwenden, wird bei dieser Wiederkunft, wenn er sie rettet, von dem Heer des Antichristen stattfinden. Und das lesen wir bei Sacharja 12 in den Versen 9 und 10. Und Satan möchte, und da merken wir jetzt auf einmal was, auch in unserer Zeit, unter allen Umständen verhindern, dass das geschieht. Und darum möchte er Israel am liebsten auslöschen. Aber wir wissen, das Vorhaben wird nicht gelingen. Es steht Gottes Zusage dagegen. Matthäus 24, 34 gibt es ein merkwürdiges Wort von Jesus. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Viele haben geglaubt, das geht um eine Generation, aber es geht um die Juden an sich als Volk. Und es ist ein Wunder, dass Israel trotz der weltweiten Zerstreuung 70 nach Christus nicht untergegangen ist als Volk, sondern dass sie immer wieder zusammengekommen sind und gesammelt wurden und dann der Staat gegründet wurde nach vielen, vielen Jahrhunderten. Aber kehren wir noch einmal zurück zum Königreich Jesu Christi. Noch ist es nicht sichtbar, noch ist es inwendig in uns. Im tausendjährigen Reich wird es aber sichtbar werden. Und es gibt noch einen Grund. In 1. Korinther 15, 25, 26 schreibt Paulus, denn er, das ist Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Der wird nämlich im tausendjährigen Reich noch da sein. Es wird also die Herrschaft Gottes über alle Völker sichtbar werden. Und der noch zu errichtende Tempel wird zur Anbetungsstätte für alle Völker werden. Mein Haus soll ein Bethaus sein, steht in einer Schriftstelle. Es ist aber auch Durchgangsstation zu Gottes ewigem Reich, wie wir es dann in Offenbarung 21 und 22 beschrieben finden. Dieses ewige Reich Gottes wird es nur für Menschen geben, die durch Christus wirklich erlöst sind. Sie werden gerne und freiwillig dort sein. Im tausendjährigen Reich wird es Menschen geben, die sich Gott zwar unterordnen und Christus, aber im Grunde noch nicht so ganz damit einig sind. Sie werden, ja, er wird mit eisernem Stab regieren, heißt es dort. Aber dann werden alle Menschen, die in dem neuen Himmel und in der neuen Erde sind, dort freiwillig sein, weil sie die große Liebe Gottes persönlich angenommen haben. Und dann wird der Tod und alles Leid, alle Tränen endgültig aufgehoben sein. Es wird auch keinen Menschen mehr geben in diesem Reich, die Gottes Herrschaft nur dulden und nicht von ganzem Herzen bejahen. Als Gottes Kinder sollten wir die Königsherrschaft schon heute Stück für Stück sichtbar werden lassen durch unser Leben. Das geschieht am deutlichsten, wenn Jesus Christus Herr und König unseres Lebens ist und das auch sichtbar wird. Das hat Leuchtkraft, das hat Salzkraft. Deswegen sagt Jesus nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern ihr seid Licht. Habt Salz bei euch. Es soll von uns ausgehen und in diese Welt hineinwirken. Dazu segne uns alle der Herr. Das war's für heute. Amen.